Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Wir wollen jetzt weiter hineingehen. Und zwar, ich will einfach euch die Frage stellen, hey, wie sieht bei euch eure Beziehung zu Jesus im Alltag aus? Was sind so Kennzeichen davon? Und was ist so das, wo ihr so sagt, hey Leute, darauf sollten wir achten. Das sollten wir wirklich auch leben im Alltag. Ne? Weil Beziehung zu Jesus kann natürlich auch so aussehen, dass wir irgendwie den Vers des Tages lesen und dann einen Bibelvers beten oder so und dann ist schon fertig und wir leben wieder in den Tag hinein. Aber mich interessiert es wirklich, wie lebt ihr diese Beziehung zu Jesus im Alltag? Genau. Vielleicht können wir einmal das Mikro zu... Ja, Luisa, fang du an, Ladies first, und dann gehen wir Marie und Egossa durch. Genau, come on.
Okay, Beziehung zu Jesus im Alltag. Hallo erstmal von meiner Seite. Ich freue mich voll, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich liebe 4x4 wirklich von ganzem Herzen. Ich freue mich auch beim Retreat dabei zu sein. Ich hoffe, ihr seid alle schon angemeldet. Ja? Okay, sehr cool. Ja, Beziehung zu Gott im Alltag leben. Ich finde, das ist immer eine sehr spannende Frage. Ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden, als ich 18 war. Und ich komme aus einer Familie, die gläubig ist. Und bei uns war es immer so ganz normal, viel zu beten. Also mein Papa, wenn ich morgens runtergegangen bin, der war immer auf seinen Knien so am Sofa und hat immer für den Tag gebetet. Und als ich mich dann mit 18 für Jesus entschieden habe, war für mich klar, okay, ich muss genau das Gleiche machen, was mein Papa auch jeden Tag macht. Das heißt, ich sollte jeden Tag auch beten und er hat auch jeden Tag Bibel gelesen. Aber am Anfang ist es mir brutal schwer gefallen, Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe, bis ich 18 war, nicht ein Buch in meinem Leben durchgelesen. Ich habe in der Schule immer so die Pflichtlektüren einfach als Audiobuch irgendwie gehört und nicht mal das zu ändern, dann einfach so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr habt ChatGPT, ist wahrscheinlich jetzt leichter. Aber mir ist es einfach am Anfang super, super schwer gefallen, Bibel zu lesen. Und dann auch so, nachdem ich das erste und auch mein zweites Jahr mit Jesus unterwegs war, ist auch so dieses Gebetsleben immer ein bisschen weniger geworden. Und ich habe gemerkt, krass, irgendwie lebe ich meinen Glauben nur noch so richtig aktiv, so sonntags, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Und das war das, wo ich so zurückgegangen bin, so in der Offenbarung. Das ist das letzte Buch von der Bibel, für alle, die es nicht wissen. Da spricht Jesus so drüber, was passiert, wenn wir die erste Liebe verlieren. Und dass es ganz wichtig ist, zur ersten Liebe zurückzukommen. Und wir hatten es heute auch als Team total auf dem Herzen und ich will euch das auch voll zusprechen. So, vielleicht erinnerst du dich dran, wie es war, als du Jesus kennengelernt hast und wie die Dinge auf einmal waren. Bei mir war es so, dass ich jeden Abend, ich glaube eine Stunde bevor ich ins Bett gegangen bin, einfach nur gebetet habe. So, ich habe einfach alles vor Gott gebracht, jeden Kleinkram, was man sagen könnte. So, ne? Ich habe einfach so für alles gebetet, auch immer so für Busfahrten am nächsten Tag, weil ich fand Busfahren ultra langweilig oder auch so, keine Ahnung, spazieren gehen oder mit manchen Leuten irgendwie unterhalten. Ich habe immer dafür gebetet, dass solche Sachen mir Spaß machen und mich nicht mehr langweilen. Und das war das, wo ich angefangen habe, so Gottes Treue in den kleinen Dingen zu sehen. Und das hat mich so motiviert, weiter zu beten und halt im Gebet auch zu bleiben. Und ich glaube auch, was mir voll geholfen hat, Bibellesen in meinem Alltag zu implementieren. Ich weiß nicht, was ihr so für Lerntypen seid. Ist immer so voll gut, sowas zu wissen. Aber ich bin so jemand, wenn ich Sachen lese und dann auch so 10-mal lese, die bleiben nicht in meinem Kopf hängen. Und wenn mir jemand Sachen vorliest, das ist auch cool so. Ich höre die Bibel auch ganz oft als Hörbuch. Aber es bleibt nicht immer so im Kopf hängen. Aber was mir brutal geholfen hat, ist, ich weiß nicht, ob ihr The Chosen kennt, die Fernsehsendung. Ja, oder jetzt dieses Jahr kam ja auch House of David raus. Und ich finde, das ist so cool, wenn du jemand bist, der visuell ist. Also du lernst mehr darüber, dass du Bilder siehst und irgendwie Sachen anguckst. Oder so, ich weiß nicht, wenn du den Vers des Tages liest, manchmal hier rein, da raus. Aber wenn du einen TikTok guckst, bleibt hängen, weil du hast ein Bild gesehen. So, ne? Und ich fand, so Fernsehsendungen zu gucken und auch dieses Bildliche zu sehen und sich nach diesem Bildlichen ausstrecken und auch den Heiligen Geist dann zu fragen, Herr, offenbar mir noch mehr, so wie ich jetzt vielleicht Jesus als Beispiel in The Chosen gesehen habe oder König David als Beispiel in House of David. So, lass mich diese Dinge wirklich sehen, wenn ich Bibel lese. Und es hat mir so geholfen, die Bibel wirklich auch lebendig in meinem persönlichen Leben zu machen und hat meinen Hunger extrem geweckt, wirklich jeden Tag einfach mehr zu lesen, mehr zu beten und dem Ganzen so nachzugehen. Genau.
Richtig stark. Marie, du darfst auch gerne gleich teilen. Ich fand es voll witzig, ich will nur kurz einwerfen. Letztens hatte ich eine Konversation mit einem Mädchen und ich habe die Frage relativ oft gehört. So diese Frage, David, was ist eigentlich die stille Zeit? Genau, es ist einfach, ich bin still und der Herr ist da oder was ist das? Und stille Zeit ist in unserem Wortgebrauch, es tut uns manchmal so leid, dass wir so ein bisschen so einen christianisierten Wortgebrauch haben, wo wir uns denken, oder so in Althebräisch ein paar Wörter raushauen, wo wir uns denken, das versteht jeder. Aber stille Zeit heißt einfach wirklich bewusst Zeit nehmen für Gott. Also ich lasse wirklich die Welt still sein und ich nehme mir Zeit für Gott. Erzähl gerne auch von deinem Alltag, aber mich würde es auch voll brennend interessieren, hey, wenn du deine Zeit mit Gott hast, wie sieht es aus? Wie gestaltest du das?
Ja, richtig gut. Es hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren sehr verändert, weil meine Beziehung sich zu Jesus so krass verändert hat. Also vor ein paar Jahren, ich würde, glaube ich, sagen, ich hatte nicht wirklich eine stille Zeit. Es war so, ich bin halt mit meiner Familie sonntags in die Church gegangen und dann war da Gottesdienst und dann war nice Lobpreiszeit, Predigt, muss nach Hause. Und wenn es gut lief, war es vielleicht mal eine Woche oder so, dass ich irgendwie feste Tages von der Bibel-App gelesen habe. Aber so richtig lebendig, dass ich sage, okay, Gott, ich habe so Beziehung zu dir und ich begegne dir jeden Tag, ich habe Zeit mit dir und ich lerne dich mehr und mehr kennen. Das ist, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre hat sich das so krass verändert. Und ich glaube, ausschlaggebender Punkt war, es war diese eine Begegnung mit Jesus, als es so krass in mein Herz gesprochen hat, dieses, was Lois auch vorhin gesagt hat, da ist so ein Loch in einem, man versucht es mit irgendwie allen möglichen Dingen zu füllen, aber die eine Person, nur die eine Person, die es füllen kann, ist wirklich nur Jesus. Und es ist nicht nur was, was so viele sagen, es ist wirklich Realität, es ist wirklich Wahrheit, weil es so viele Zeugnisse davon gibt, wirklich wie allein Jesus so dieses Loch in einem wirklich füllen kann, aber und auch überfüllen kann. Ich glaube, das ist nicht nur, erfüllt es nicht nur, sondern überfüllt es mehr, als man oft sich vorstellen kann. Und es war so, dass ich gemerkt habe, okay, da ist mehr und ich habe so bewusst gesagt, okay Gott, dann, wenn ich merke, so, da ist so Zug nach mehr von dir und ich habe einfach angefangen, es klingt immer so easy, aber es ist wirklich so, einfach Worship an, weil das ist so der Zugang, wo ich Gott so am leichtesten begegnen kann. Und dann nach und nach kam es auch mit Bibel lesen und auch also an sich zu beten. Aber es war wirklich dieses in der Stille Gott zu finden. Und jetzt ist es so, mal denke ich mir so, ich kann es mir wirklich nicht mehr ohne Jesus vorstellen, weil wenn ich merke es direkt, wenn ich am Morgen meine stille Zeit nicht habe, also meine Zeit allein mit Jesus, wirklich so schnell, es muss nur eine Situation passieren, irgendwie eine Stunde später und ich bin direkt irgendwie genervt oder enttäuscht von etwas. Und es ist wirklich dieses Ausrichten für den Tag. Und also ich merke es besonders in diesen kleinen Momenten, weil ich glaube, man neigt oft dazu, so ein bisschen gefühlsgesteuert zu sein. Es muss nur irgendeine blöde Nachricht kommen oder irgendwie ein blöder Kommentar. Und in einem steigt irgendwie so Enttäuschung oder irgendwie Wut oder Aggression auf oder keine Ahnung, irgendwie Verletzlichkeit. Und ich merke es, wenn ich morgens nicht meine Zeit mit Jesus hatte, dann ist es instant da. Aber wenn ich sie hatte, ist es dieses, ich halte inne und check so, okay, stopp. Ich reagiere komplett über. Und es ist dieses, ich glaube, diese leise Stimme, die da immer wieder anklopft. Und und ich glaube, man wird viel sensibler, je mehr Zeit man mit Jesus verbringt, weil man lernt, seine Stimme wirklich zu hören. Man lernt, wie er spricht zu einem ganz individuell. Und wie es aussieht, ist es einfach morgens, ist auch jeden Tag unterschiedlich. Also mal ist es eine halbe Stunde, mal ist es eine Stunde, je nachdem auch, was danach kommt, ob ich in die Uni muss oder Arbeit. Aber es ist mindestens eine halbe Stunde einfach. Die erste halbe Stunde am Tag, die gehört ihm. Ja.
Nice, dankeschön. Hallo auch nochmal von mir. Die Frage war, wie sieht meine stille Zeit aus, ne? Ja. Es hat sich bei mir auch sehr entwickelt. Ich weiß noch, am Anfang hat meine stille Zeit ungefähr so ausgesehen, 5 Minuten Bibel lesen und dann eine Stunde YouTube-Pause. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die YouTube-Pause hat mir nicht geholfen, danach weiterzumachen. Aber es hat sich sehr entwickelt über die Jahre. Letztes Jahr war es vor allem sehr laut, David nachzuurteilen zumindest. Und eine Sache, die wirklich krass in mein Leben gekommen ist, wie das ganz praktisch bei mir aussieht, ist, ich habe oft versucht, direkt nach dem Aufstehen stille Zeit zu machen. Und ich weiß nicht, ob manche von euch das können. Bei mir hat das gar nicht funktioniert, wirklich überhaupt nicht. Und was ich mittlerweile mache, ist, ich stehe auf, ich gehe duschen, ich mache mir mein Essen und dann ist ungefähr eine Stunde rum und dann mache ich meine stille Zeit. Und bei mir sieht es so aus, dass wirklich ein Hauptteil von meiner Tages-Morgens-Routine ist einfach Stille. Was meine ich damit? Ich glaube, in unserer Generation ist ein großes Problem, dass wir uns die ganze Zeit zudröhnen, die ganze Zeit. Wenn ich daran denke, wie ich vor einem Jahr oder so noch stille Zeit oder meinen Morgen gestaltet habe, die ganze Zeit laut Musik gehört mit der Box, und was ich aber so habe lernen dürfen in den letzten 8-9 Monaten, ist wirklich, wie wichtig Stille in meiner persönlichen Beziehung mit Gott geworden ist. Also zum Beispiel beim Duschen keine Musik hören, beim Essen vorbereiten und machen nichts anschauen und einfach nachdenken über Gott. Einfach nachdenken, wer er ist, was ist, was er für dich bedeutet, was in deinem Leben passiert ist. Und dann in der stillen Zeit mache ich nicht immer nur laut Lobpreis oder bete ganz laut, sondern manchmal ist man einfach mit Gott und seinen Gedanken einfach alleine und schaut, wo er dich hinlenkt. Und es kann aussehen, dass du laut betest. Bei mir, manchmal bete ich laut, manchmal gehe ich in Worship. Manchmal leitet er mich dahin, dass ich anfange, ein Lied zu schreiben oder sowas. Genau, und ich glaube, was mir so geholfen hat, ganz praktisch in meiner Beziehung zu Jesus zu wachsen, ist es, nicht zu überlegen, was ist die perfekte Formel oder jetzt muss ich das machen, dann das, sondern in deiner stillen Zeit den Fluss zu finden. Was meine ich damit? Das wird Angie gefallen, den Fluss finden, ne? Was meine ich damit? Wenn du im Worship bist und merkst, es fällt mir gerade leicht, Gott anzubeten, dann bete ihn weiter an. Wenn du merkst, er zieht dich ins Wort, geh ins Wort und wenn du Dinge liest und sie bewegen dein Herz, fang an zu beten über diese Sachen, die du liest. Ich fange an zu beten, ich lese Sachen und irgendwann merke ich, das wächst so in meinem Herzen und ich fange einfach an, darüber zu beten. Und manchmal aus dem Lobpreis geht man auch ins Gebet und einfach dem Fluss folgen. Das ist so, wie ich meine stille Zeit gestalte.
Cool. Also du würdest auch jetzt Fluss folgen, ist einfach so ein bisschen so dieses, okay, du gehst, du merkst, da ist gerade eine Leichtigkeit da und du gehst da rein. Also beispielsweise, okay, du merkst, normalerweise liest du ein Bibelvers und du bist dann direkt schon wieder mit deinen Gedanken weg, aber du merkst, boah, ich kann jetzt irgendwie stundenlang studieren, ich kann stundenlang durchgehen oder du bist halt, oder minutenlang, ne, oder im Lobpreis, du merkst, hey, du hast 10 Minuten, normalerweise immer Lobpreis und du merkst, boah, kannst noch länger drinbleiben, das meinst du dann jetzt konkret dann auch mit dem Fluss folgen.
Ja, also so einfach loslassen. Ja. Einfach loslassen und mit dem gehen, was sich natürlich anfühlt, weil in einer echten Beziehung mit einer Person zwingst du dich auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu machen. Ja. So. Und manchmal gibt es Zeiten, wo man schon so reinpushen muss und sich überwinden, aber einfach natürlich mit dem zu gehen, wo der Heilige Geist einen hinleitet und das beginnt damit, dass du versuchst, die Kontrolle loszulassen.
Let's go. Klingt richtig gut. Genau, also das, ich glaube, jeder von uns kennt das. Ist immer so voll witzig, wenn so die Eltern schreiben. Ja, eure Eltern haben meine Handynummer. Genau so. Aber was ich so interessant finde, ist so dieses, manche von euch, keine Angst, nicht alle. Genau so. Aber es ist dann immer so interessant, jeder von uns kennt es, glaube ich, man hat gerade so ein High. Ne? Man hat so dieses, boah, wir sind jetzt gerade frisch nach einer Freizeit, deswegen mit Jan auf dem 4-4 Retreat. Du bist frisch von der Konferenz, frisch von der Holy Spirit Night und dir fällt es so, so leicht, wirklich eine Stunde lang irgendwie im Gebet zu sein. Dir fällt es so, so leicht, einfach auch aktiv Jesus zu teilen. Mich würde es aber jetzt eher so interessieren, weil tatsächlich Leben ist ja nicht nur hoch, sondern auch tief und wir wollen gleich heute wirklich auch uns anschauen, hey, wie können wir mit den Tiefs in unserem Leben gut umgehen. Und meine Frage dann an euch wäre, vielleicht kann da Marie gleich anfangen, wenn du mit einer schweren Situation konfrontiert wirst, ne? Zum Beispiel ein Verlust oder einen inneren Kampf oder eine Enttäuschung, was ist deine erste Reaktion oder Gewohnheit, wie du damit umgehst? Weil Fakt ist, so, wir kennen das alle, Leben läuft gut, Leben ist nice in der Kirche, du hast so einen nice Encounter, du hast so eine krasse Begegnung, du fühlst dich so leicht nach dem Lobpreis und dann kommst du nach Hause und dein Vater schreit dich an. Oder du kommst nach Hause und plötzlich ist alles wieder blöd. Oder du kommst in die Schule und denkst dir so, ey, kein Bock mehr. Und du hast irgendwelche solchen krassen Herausforderungen. Und du merkst, das zieht dich wieder komplett runter. Aber wie gehst du damit auch um, wenn du gerade einfach Seasons hast, die challenging sind, ne? Also herausfordernd sind? Was sind so Gewohnheiten, die du etablierst?
Das ist eine gute Frage, weil vor 2-3 Jahren, es gab so 2 Optionen, wie ich darauf reagiert hätte. Wenn dann, ich hätte alles so in mich hineingefressen und keinem irgendwas gesagt und wäre zu meinem Zimmer irgendwie alleine gewesen und es ging so Wochen über Wochen, ich hätte es weggeschoben oder ich hätte mich irgendwie bei meiner großen Schwester oder so ausgeheult und immer wieder erzählt und erzählt und erzählt und auch das hätte irgendwie kein Ende gefunden. Und vor ungefähr 1,5 Jahren, würde ich sagen, hatte ich schon ein krasses Tief. Also es kam wirklich so ein Schlag nach dem anderen. Mein Opa ist gestorben plötzlich. Bei meinen Eltern wirklich, also es ist immer ein bisschen so ein Extrem, aber die hatten so einen Tiefpunkt von, okay, ich hatte das Gefühl, jeden Moment, sie würden mir sagen, so, ja, sie lassen sich entscheiden. Und ich habe eine große Familie, ich habe 6 Geschwister und es wäre so crazy gewesen einfach. Wenn da, und auch generell für mich, aber auch dieses für meine ganzen Geschwister, für die ganze Familie. Und dann kam noch hinzu, dass so mein engstes Umfeld plötzlich mich so krass in Frage gestellt hat, mir so Vorwürfe gemacht hat. Also meine tiefsten, engsten Freundschaften, Beziehungen, die, wo ich so war, okay, das ist das, was neben Jesus mir noch Halt gibt. Und das, selbst das irgendwie war so am Wackeln. Und ich war so, Jesus, was geht hier gerade ab? Und das erste natürliche, die Reaktion des Menschen, wenn irgendwie, man versucht sich in diese Emotion irgendwie, man bleibt da hängen und steigert sich richtig krass rein. Und da weiß ich so, es war so die Stimme vom Heiligen Geist, weil er war so, Marie, komm zu mir. Und dieses, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid und ich nehme euch diese Last. Und es war nicht nur einmal, es war jeden Tag neu. Jeden Tag neu musste ich so auf meine Knie und es Gott geben, weil ich wusste, ich kann es nicht tragen. Nicht, weil ich es, also schon einfach von der Last her nicht, aber auch, weil ich weiß, ich muss es nicht tragen. Und ich glaube, es ist wirklich dieses Beständige in dem ganzen Jesus zu suchen und immer eben wieder auch neu zu geben. Und manchmal denkt man so, es hat sich voll verändert und es ist wieder so ein High und dann geht es wieder tief. Und wenn man denkt, man ist schon am Boden, dann geht es oft noch tiefer. Und man denkt so, Gott, hä? Aber ich kann euch so versichern, Gott lässt euch niemals allein und er ist immer da und der Heilige Geist lebt in euch. Das bedeutet, ihr seid niemals allein. Selbst wenn ihr denkt, so eure engsten Leute, denen ihr sonst eure Sachen erzählen würdet, die sind nicht mehr da, der Heilige Geist ist immer da. Und das ist das, glaube ich, was ich euch so, ja, euch dran erinnern will, glaube ich, einfach. Man vergisst es schnell, aber er lebt ja in euch. Und ich finde es so krass, dieser Fakt eigentlich, als Jesus damals gesagt hat zu den Jüngern, ja, okay, ich gehe, und die Jünger waren traurig, weil sie waren, ja, Jesus, du kannst nicht gehen. Aber er war so, es ist besser, dass ich gehe, weil ich werde euch den Beistand schicken, der Helfer in Not, und er wird bei euch sein und in euch leben. Und wie krass ist das eigentlich? Er lebt in uns, das heißt, egal wo ich hin bin, er ist da. Und egal, was auf mich zukommt, egal welches Leid, egal welche Enttäuschung, welche Verletzung, der Heilige Geist ist da und er ist der Erste, dem ich es geben will. Und ich glaube, mir hilft es auch jetzt, heute noch, einfach mich kurz in diesem Moment, also einfach innezuhalten, weil ganz oft ist die Emotion dann, sie geht bitte nach unten und man checkt wieder so, okay, ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber wenn es wirklich so ein dauerhafter Prozess von Leid ist, wo du merkst, du kommst nicht raus und es ist wirklich so ein Tiefpunkt nach dem anderen, hört nicht auf, an Jesus festzuhalten und gibt nicht auf, wirklich. Es lohnt sich so sehr. Und ganz oft, glaube ich, will Gott uns auch durch diese Zeit des Leidens was viel Tieferes offenbaren. Also er hat immer einen Grund dahinter und es ist nicht einfach so, weil er liebt uns und so wie es in Römer 8, 28 heißt, die, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen und deswegen es ist es nicht einfach so ohne Grund, dass sich Gott so denkt, ja, muss da durch, sondern da ist viel mehr tiefere Bedeutung dahinter und er meint es gut mit uns, er ist ein liebender Vater, er meint es immer gut mit uns, ja.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ich stelle dir einfach vor, schwierige Umstände, Herausforderungen, Leid, Verlust. Und was ist die erste Reaktion? Was sind Gewohnheiten, die du einfach gerade in solchen Zeiten, wo es einfach schwer fällt, etablierst?
Ich finde es mega die gute Frage. Also, um ganz ehrlich zu sein, das hat sich erst so bei mir seit, ich glaube, 1,5 Jahren in eine richtig gute Richtung entwickelt. Vielleicht auch erst so richtig gut seit einem Jahr. Ich hatte früher die Angewohnheit, wenn Sachen so richtig schlecht waren, also so am Anfang von meinem Glaubensleben war ich noch so, dass ich sofort zu Jesus gerannt bin. Ich habe ihm alles gebracht, wenn irgendwelche blöden Sachen passiert sind. Ich bin immer zu Jesus gekommen. Und dann irgendwann habe ich mir angewohnt, mich abzulenken. Also ich bin jemand, ich gehe richtig gern unangenehmen Situationen aus dem Weg. Und zwar jeder Art, also nicht nur Konflikten, sondern auch jedes unangenehme Gefühl, was in mir aufkommt, vor dem laufe ich weg. So. Und für mich ist das so eine Challenge gewesen, so immer wieder durch schwere Zeiten zu gehen. Also ich meine, ihr kennt Leben mit Jesus und Leben generell. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer nur alles bergauf. Und ich hatte da echt wirklich so Phasen, wo ich teilweise stundenlang mich zugeballert habe mit Netflix oder sonst was, ne? Abends auf dem Handy so lange YouTube geguckt habe und versucht habe, währenddessen einzuschlafen, weil ich wusste, ich habe so viel Sorgen, so viel Ängste, so viel Gedanken. Wenn ich das ausmache, dann kommen die Ängste wieder und ich kann nicht einschlafen. Und einfach permanent versucht, mich abzulenken mit diesen ganzen Sachen. Und was eine Sache war, die richtig viel bei mir verändert hat, war tatsächlich Seelsorge. Also ich weiß nicht, ob ihr alle Seelsorge kennt. Das ist so ein bisschen die christliche Art von Psychologie, aber es ist wirklich absoluter Hammer. In meiner Familie sind auch ein paar Seelsorger unterwegs. Das heißt, falls ihr mal Kontakte braucht, wir haben auch in der Church Seelsorger, man kann euch immer connecten. Und das war richtig stark für mich, einfach so rauszufinden, was brauche ich eigentlich wirklich, wenn es mir schlecht geht und was mache ich, wenn es mir schlecht geht? So laufe ich davon oder stelle ich mich diesen Sachen? Und umso tiefer ich dann reingegangen bin, umso besser wurde das. Und ich hatte letztes Jahr so eine blöde Situation, die im Sommer rum passiert ist. Und am Anfang bin ich noch weggelaufen so von den Sachen. So, ne? Ich hatte so ein bisschen diese alten Muster. So am Anfang habe ich mich noch damit beschäftigt, habe meinen Seelsorger angerufen, habe mich ausgeheult, habe gesagt, so und so ist es. Ne? Meine Mentoren mit reingenommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Situation geht nicht weg nach 2 Wochen, sondern die zieht sich irgendwie länger, als ich erwartet hätte. Und dann bin ich einfach weggelaufen, so ne, für eine ganze Weile, weggelaufen, weggelaufen, weggelaufen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das Ding ist, so Probleme holen dich irgendwann wieder ein. So, ne? Also die werden dich auf jeden Fall wieder einholen, so viel kann ich dir leider versprechen. Und was ich dann gemacht habe, so vor allem Anfang dieses Jahres, war das so ein Riesending von mir. Ich habe Psalm 34 immer wieder ausgebetet, da steht in Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Und das war für mich so eine Zeit, auch im Januar, da sind viele Konflikte in meinem Leben passiert. Meine Oma ist auch mit einem Tumor diagnostiziert worden und ins Krankenhaus, so während den 21 Tagen des Gebets. Und ich habe das alles nicht so gut verstanden, weil ich nicht wusste, warum passieren die Sachen. Und ich wollte mich dem auch irgendwie nicht stellen, sondern ich wollte irgendwie die Weihnachtsferien wieder zurück, wo alles noch schön war. Man hat gut gegessen, Weihnachtsfilme geguckt und einfach gechillt. Und das war eine Zeit, wo Gott mich so geformt hat und ich bin Tag und Nacht nach Hause in meine Wohnung und ich Tür zu, ne, und ich habe einfach nur geschrien, gesagt, Jesus, ich brauche dich, mich hingeworfen, ich habe geweint, ich habe alles rausgelassen. Wenn ich nicht mehr beten konnte, habe ich angefangen, Gebete zu schreiben in mein Tagebuch. Wenn ich nicht mehr schreiben konnte, habe ich angefangen, Bibel zu hören, einfach das Wort immer wieder über mir aussprechen zu lassen. Und das hat so viel mit mir gemacht, weil das ist so, ich weiß nicht, wenn man so neue Freunde findet, ne, am Anfang redet man so ein bisschen mit denen über Probleme, man tastet so ab, so geben die mir gute Ratschläge, ja, nein. Und dann irgendwie wird es immer mehr, wird es immer mehr, wird es immer mehr. Und ich finde, das war in meiner Beziehung mit Jesus auch so. Und ich glaube, das kann für euch auch so sein. Umso mehr du zu ihm gehst mit deinem Problem, umso mehr merkst du, wie gut er mit den Dingen umgeht und dass er das Beste für dich will. Und es wird was mit deinem Herzen verändern, dass du auf einmal nicht mehr sagst, so, oh, heute ist was Blödes passiert. So, ich wurde heute zum Beispiel an der Ampel brutal beleidigt, ich will das Wort nicht sagen, ich bin noch blöd ein bisschen gefahren, habe einen Fußgänger so, ich habe ihm nicht den Weg geschnitten so, ne, aber ich habe wirklich ein Schimpfwort an den Kopf bekommen, das habe ich seit Jahren nicht mehr bekommen und für eine Sekunde war ich so, oh krass, muss ich direkt meiner Schwester schreiben, so, ne, welches Schimpfwort ich gerade an den Kopf bekommen habe und dann habe ich gemerkt, so, nein, nein, Gott ruft mich und sagt, nee, 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 komm zu mir und ich war so, oh Herr, ich gebe dieses Wort bei dir ab, ich nehme das nicht an, was andere zum Fluch meinen, meinst du zum Segen, ich weiß, du wirst es ändern und jetzt segne ich diese Person. Aber es ist so dieses, umso mehr wir zu ihm laufen mit unseren Problemen, umso mehr wird unser Herz begreifen, wo wirklich sein Zuhause ist. So. Und ich glaube, das ist es, ja, was Gott auch ganz stark in uns verändern will und wonach er auch eine Sehnsucht hat, dass wir mit den Dingen zu ihm kommen und ihn rufen. Genau.
Danke. Also eine Sache, die mir richtig krass geholfen hat, ist, oder anders, in der Vergangenheit war es bei mir sehr, sehr stark so und ich glaube, viele Männer können damit auch relaten, dass wenn schlechte Sachen in meinem Leben passiert sind, dass man sich sehr schnell isoliert. Also ich habe mich sehr schnell isoliert. Was heißt, ich habe mich zurückgezogen von Beziehungen. Wenn Leute mich gefragt haben, wie geht's dir, habe ich gesagt, passt schon, alles gut. Und man hat so dieses Gefühl, seine Probleme alleine lösen zu müssen. Und es ist eine schlechte Gewohnheit, seine Probleme alleine lösen zu wollen und zu denken, dass man das kann. Und was mir unglaublich geholfen hat, durch solche Zeiten zu gehen, es sind viele Dinge passiert, aber eine Sache, die mir unglaublich geholfen hat, ist es, mir jemanden zu suchen, mit dem ich rede. Ganz praktisch. Einfach jemanden zu suchen, mit dem du reden kannst. Wenn du Dinge in der Dunkelheit in deinem Leben hast, bring sie ans Licht, indem du eine Person findest, der du vertraust. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass David und ich haben die Gewohnheit entwickelt, dass wenn es uns schlecht geht, dann geht man zum anderen und fragt ihn, kannst du für mich beten? Vielleicht hast du dieses Privileg nicht, einen Christen in deiner Familie zu haben, aber wir sind hier eine Familie und du kannst hier Leute kennenlernen, die für dich beten wollen, wenn du es mal selber nicht kannst. Und in Zeiten, wo ich nicht beten konnte, hat er für mich gebetet und andersrum. Und ich will euch einfach so ermutigen, wirklich nicht alleine zu sein mit Enttäuschung, Leid, Zweifeln, Unglaube, Angst, egal was es ist. Der erste Schritt wirklich, neben dem, was Gott tut, um Heilung zu erfahren und durchzugehen, ist einfach mit jemandem zu reden.
Yes, ich fand's, ich habe so einen Vers im Kopf. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Tut mir voll leid. Naja, aber es steht in der Bibel, hey, wer sich absondert, wer sich isoliert, der wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Und es ist halt einfach etwas, was für uns auch als Gen Z, hey, absondern heißt nicht, ey, weißt du, so, du bist allein im Wald oder so. Absondern heißt auch, du dröhnst dich voll mit TikTok, Leute. Absondern heißt auch, du dröhnst dich voll mit Netflix. Und es ist eben so wichtig für uns Leute, wenn wir merken, uns geht's nicht gut, such dir Hilfe. Rich Wilkerson Jr. hat es immer so gesagt, hey, es ist okay, nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Und das ist so wichtig für uns Leute. Wir brauchen Freundschaft, wir brauchen Leute. Ich bin so dankbar für Gossa. Glaub mir, ich habe jetzt diese Woche mit Vincent telefoniert von Awakening. Und glaub mir, hättet ihr bei diesem Telefonat mit dabei gewesen, ey, Junge, da sind auch viel Frustration von, zumindest von meiner Seite, ist rausgekommen. Und versteht ihr, was einfach so wichtig ist? Hey, Frustration ist völlig normal. Ich kenne keinen Menschen, der nicht leidet. Oder? Selbst Jesus hat gelitten, Leute. Und Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Und deswegen müssen wir uns neu daran gewöhnen, hey, es gibt einen Ort und es ist die Zuversicht eines jeden Christen. Und dieser Ort ist ohne Leid, das ist der Himmel. Aber solange wir hier auf dieser Welt sind, wir dürfen in der Herrschaft Gottes sein, aber es heißt nicht, dass wir ohne Leid leben werden. Deswegen, die Frage ist nicht, wie kannst du weniger Leid haben, sondern wie kannst du besser mit deinem Leid umgehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, und da kommen wir echt so zum nächsten Point auch, wirklich diese Offenbarung zu bekommen. Und die Frage, die ich jetzt einfach euch noch so stellen möchte, ist, wie glaubst du, will Gott Leid oder Enttäuschung in unserem Leben gebrauchen und nutzen? Weil ich glaube, wir sehen oftmals, ihr könnt euch gerne schon mal Gedanken machen, Luisa fängt an, genau so, beziehungsweise habt ihr euch vorbereitet. So, aber was für mich voll wichtig ist, Leute, im Leid, wir sehen oftmals Leid als etwas, was wir ausweichen wollen, aber Fakt ist, im Leid kann auch etwas Schönes sein. Viele von euch wissen es nicht, aber Fakt ist, bei einer Geburt leidest du als Frau. Ich weiß, Biologieunterricht. Aber in dieser Geburt ist das Schönste, was passieren kann, nämlich, dass du Leben kreierst, Leute. Hey, im Gym, okay, vielleicht verstehen das vielleicht ein paar mehr, du gehst ins Fitnessstudio und du machst da ein paar Übungen und vielleicht leidest du, aber es wird am Ende, wirst du gut aussehen, wirst du muskulös aussehen. Und man sieht doch ohne Gym gut aus, keine Angst. Aber wir müssen neu sehen, dass in Leid eine Schönheit oftmals ist, die wir neu auch wirklich echt so für unser Leben akzeptieren. Bill Johnson hat auch immer wieder so gesagt, auch was entscheidend ist im Leid, Leute, was wird geprüft? Unser Herz. Es ist so wichtig, wie wir mit unserem Herzen umgehen, auch in diesem Leid. Und Bill Johnson hat gesagt, hey, wenn wir es nicht schaffen, unser Herz gut durch die Wüste zu navigieren, werden wir, oder durch die Täler unseres Lebens zu navigieren, werden wir auch niemals gut unser Herz durch die Berge in unserem Leben navigieren können. Wenn du es nie schaffst, mit Niederlagen gut umzugehen, wirst du auch nie gut mit Siegen umgehen können. Lass mir dir ein Beispiel geben. Ich habe früher, war ich dieser Typ beim Fußball, der hat immer geheult, wenn man verloren hat. Glaub mir, absolut anstrengend. Und glaub mir, es war irgendein Testspiel, wir haben das irgendwie ganz knapp verloren. Ich habe geheult, Leute. Ich habe geheult, glaub mir, ich habe so geheult. Was heißt es? Ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich einfach nicht gut mit meiner Niederlage umgegangen. Beim nächsten Spiel haben wir gewonnen und ich stand so bei den Gegnern drin und habe den mittleren Finger hochgehalten und habe denen gesagt, was wollt ihr von mir? Bin ich damit umgegangen, gut mit dem Sieg? Nein. Also was wir sehen ist, wenn ich in negativen Zeiten nicht gut mein Herz durchnavigiere, werde ich das auch in positiven Zeiten nicht tun. Und deswegen braucht es manchmal diese Vorbereitungszeit. Es braucht manchmal den Verlust, damit wir mit Gewinn gut umgehen können, Leute. Manchmal müssen wir finanzielle Struggles haben, damit wir besser Finanzen verwalten können. Hey, manchmal müssen wir Stress haben in unseren Beziehungen, damit wir uns aufraffen und unsere Beziehung arbeiten, damit gesunde und nicht toxische Beziehungen entstehen können. Und das ist das Herz Gottes. Deswegen braucht er manchmal Leid. Aber wie glaubst du, will Gott Leid nutzen, Luisa? Sag mal. Come on. Sorry, ich bin ja kurz ausgeschüttet. Marie kann auch anfangen. Oder Egossa kann anfangen.
Ich glaube, dass Gott Leid auf viele verschiedene Arten und Weisen benutzt. Ich kann euch mal erzählen, wie es bei mir dieses Jahr war. Dieses Jahr habe ich sehr gelitten im Glauben wegen dem Thema Zweifel. Ich habe seit Januar stark mit Zweifeln zu kämpfen gehabt, an mir selber und an vielen Sachen. Und ich habe richtig gelitten darunter, einfach weil ich nicht weiter wusste und diese Sachen nicht weggegangen sind. Und was ich gemerkt habe, in dieser Zeit des Leidens, dass ich lernen durfte, dass ich nicht alleine leiden muss, sondern dass Jesus mit mir gemeinsam leidet. Und was es bewirkt hat in meinem Leben, ist es zu lernen, weiterzugehen, auch wenn du es nicht fühlst, nicht siehst, nicht spürst, nicht schmeckst. Und ich durfte erleben, ich habe vor ein paar Tagen wirklich einen Durchbruch erlebt, Alter, einen Durchbruch erlebt, bei dem ich gemerkt habe, wie Gott in dieser Zeit mein Glauben extrem gestärkt hat, wirklich mir einen richtig starken Glauben gegeben hat. Und Leid wird in unserer Generation immer als etwas gesehen, was wir vermeiden sollten. Aber Leid ist ein Teil des Lebens und wir sollten lernen, richtig darauf zu reagieren und es zu nutzen. Und Gott hat es in meinem Leben gebraucht, um wirklich meinen Glauben zu festigen, mein Vertrauen in ihn zu bauen und das unabhängig von Gefühlen oder dem, was ich sehe.
Kurz dazu, dieses Leid irgendwie vermeiden zu wollen. Ich glaube, das ist wirklich dieses Ding. Man neigt dazu, wenn man denkt, es ist sowas Schlechtes, das darf nicht Teil meines Lebens sein. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und so eine lebendige Beziehung mit ihm führen, ganz oft sagt man, ja, ich will Jesus ähnlicher werden, ich will mehr so werden wie er. Und wie David vorhin schon gesagt hat, Jesus selbst hat gelitten am Kreuz. Das ist so das Werk, was er für uns gegeben hat. Und es bestand nur aus Leid. Also wirklich von Anfang bis Ende. Er hat nur gelitten. Und dieses, okay, ich will Jesus ähnlicher werden, nicht nur in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er geliebt hat, wie er kommuniziert hat, wie er geglaubt hat, wie er gelebt hat, sondern auch, er hat gelitten. Und wenn Jesus gelitten hat, dann ist es was wir auch, also wir müssen es auch, aber es ist dieses, okay, ich will Jesus in allen Bereichen ähnlicher werden und auch in dem. Und es klingt so hart, aber ich glaube, das ist das, was vorhin David auch schon gesagt hat, in diesem Zerbruch liegt so viel Schönheit. Und Gott hat ja eine tiefe Bedeutung, einen tiefen Sinn dahinter, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist ein liebender Vater und er macht es nicht einfach ohne Grund. Und ich glaube, echt neu so dieses Verständnis zu entwickeln, dass Leid irgendwie nichts Schlechtes ist, was ich vermeiden sollte, sondern vielmehr, ich will so werden wie Jesus, er hat gelitten, also werde ich auch leiden. Aber in diesem positiven Sinne von, okay, ich will so werden, also das ist mein Herzschlag so. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich euch so ermutigen will, in allen Ebenen Jesus ähnlicher zu werden. Und auch wenn es was kostet, auch wenn es weh tut. Aber das ist das, Jesus hat sich aufgeopfert und so wollen wir uns auch opfern. Und dieses ohne Leid gibt es einfach kein Opfer. Deshalb Es kostet, aber es ist gut, weil aus dem heraus zur Schönheit kommt. Ja.
Ich habe es voll auf dem Herzen, euch irgendwie so kurz eine persönliche Story von mir mit reinzunehmen. Ich bin so als Kind aufgewachsen in einer christlichen Familie. Alles war cool, alles war ganz schön. Und so als ich glaube 5 oder 6 oder 7 war, hat es so angefangen, dass ich immer mehr Gewicht zugenommen habe als Kind. Und mit 14 wurde ich dann so vom Arzt, ne, so voll schön während einer Stunde so bis jetzt so beim Kinderarzt zum Check-up, welche Impfung brauchst du? Und der Arzt sagt dir in dein Gesicht so, ja, sie haben Adipositas, sie sind stark übergewichtig, sie müssen abnehmen. Und deine Eltern gucken dich an und nicken nur und sagen, okay, du musst es irgendwie in den Griff bekommen. Und dann hat sich das so weitergezogen, bis ich 18 war. Und zu meinem 18. Lebensjahr war ich so stark übergewichtig, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Also das war wirklich crazy. Also wenn ihr später mal auf mich zukommen wollt, ich kann euch gerne mal Bilder zeigen, wie es so war. Und ich habe mich dann mit 18 für Jesus entschieden. Und eine Frage, die mich in meinem Glaubensleben brutal blockiert hat, ist, dass ich Gott immer gefragt habe, warum ich? Warum muss ich übergewichtig sein und meine 2 Schwestern haben überhaupt kein Problem mit Gewicht? Wieso muss ich das mittragen? So, ich weiß, dass da Schicksalsschläge in unserer Familie passiert sind. Meine kleine Schwester ist geistig behindert, da haben sich viele Sachen auf einmal bei uns zu Hause verändert und Sachen wurden vernachlässigt und sonst wie. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum ich. Ich war immer so, Gott, wieso muss es bei mir so sein? Wieso nicht bei meiner anderen Schwester? Wieso musste ich das irgendwie mittragen? Und ich will ganz ehrlich zu euch sein. Gott hat mir nie die Antwort darauf gegeben und gesagt, es ist aus dem und dem Grund passiert. Aber was Gott zu mir gesagt hat, ist, dass es nie sein Wille war. Und das hat so viel mit mir gemacht, weil ich glaube, dass wir immer wieder diese Lüge glauben, wenn wir durch Leid gehen. Und ich will es nicht kleinspielen, es gibt Leid, wo auch Gott wirklich uns bewusst durchschickt und wo es auch wichtig ist, durchzugehen. So, ne? Wenn wir das von Hiob lesen, Gott hat es zugelassen, was Hiob passiert ist. Auch Jesus, es war geplant, dass er ans Kreuz geht. Aber es gibt manchmal Dinge, die verstehen wir nicht ganz. Wir verstehen nicht, wieso die uns passieren. Aber das Wichtigste darin zu erkennen, ist, dass Gott immer gut ist. Und ich glaube, dass manche von euch hier sind und ihr glaubt, diese Lügen vielleicht, dass so der Teufel redet euch immer wieder ein, dass Gott böse ist. Und ihr habt irgendwas falsch gemacht, bevor ihr Gott kennengelernt habt. Und deswegen müsst ihr dieses Mal oder irgendwie dieses Kennzeichen oder diesen Schmerz davon immer noch tragen, seitdem ihr mit Jesus unterwegs seid. Aber ich will euch zusprechen, das ist eine Lüge und das kommt nicht von Gott. So, Gott hat das Beste für euch vorbereitet. Er ist ein guter Gott. Wirklich alle Dinge, die von ihm kommen, die dienen ihm zum Besten. Und auch Flüche, wir haben es vorhin schon gehört, Flüche wandelt er um zum Segen und er gebraucht es. Und ein Vers, der mich schon immer total durchgetragen hat, durch diese Frage, warum wir Leid durchleben, ist, der steht in 2. Korinther 4. Ich will euch voll ermutigen, den aufzumachen und euch einfach zu markieren, weil ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es so schön, sich immer wieder an den zu erinnern. Da geht es darum, wieso wir auch dieses Leid erleben und was aber der Preis davon ist. So, ne, wir leben jetzt noch auf der Welt und erleben immer wieder Leid und schwere Zeiten, aber irgendwann kommen wir in die Ewigkeit. Irgendwann sind wir im Himmel bei Jesus, beim Vater. Und dort wird es kein Leid mehr geben. In der Bibel steht, der Herr wird allen die Tränen abwischen. Es wird keine Träne mehr vergossen werden. Niemand wird mehr leiden. Und in 2. Korinther 4, Vers 16 steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, das heißt, wenn du äußerlich komplett verfällst, Falten oder strange Tattoos aus der Vergangenheit, ich spreche aus Erfahrung, ab Vers 17 steht, nee, also genau, wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das will ich euch zusprechen. So der Preis, den wir im Himmel sehen werden für dieses Leiden, auch den Preis, den Jesus bekommt für sein Leiden, das ist nichts im Vergleich zu all den Schätzen, die wir hier auf Erden sehen können. So. Und Gott ist mit uns. Er hat es uns in seinem Wort verheißen.
Yes. Ihr dürft gerne applaudieren. Sehr stark.
grüße dich, ich war vorhin in der Vorbereitung und wir werden gleich in den Part hineingehen, wo wir wirklich Schmerz loslassen. Aber es ist so wichtig, Schmerz loszulassen. Und Luisa hat es so geteilt und ich glaube, Luisa hat einfach nur kurz so diese auch von dieser Frage, warum ich, gesprochen. Und glaub mir, du kannst dir diese Frage stellen und du wirst 30, 40 Jahre brauchen, um diese Antwort zu bekommen. Vielleicht noch länger, du wirst sie vielleicht nie bekommen. Aber wisst ihr, bei vielen Menschen ist diese Frage, warum ich, eine so krasse Blockade in ihrem Leben. Wisst ihr, was bei mir so voll krass war? Leute, bis zur 4. Klasse, alles hat gut funktioniert. Ich bin dann in die 5. Klasse gekommen. Und ab dem Moment war ich plötzlich nicht mehr nur der Fußballstar oder der begabte Schüler, sondern ich war plötzlich Mobbingopfer. Und einfach aus dem besonderen Grund, aufgrund dessen, dass ich der einzige Deutsche in der Klasse war. Ich weiß. Ich habe tschechische Wurzeln, okay. Nicht was. Aber wisst ihr, was krass ist? In dem Moment hat etwas angefangen. Und zwar, dass ich mich sowas von abgelehnt gefühlt habe. Und ich bin mit dieser Ablehnung nach Hause gekommen und meine Eltern haben nicht so reagiert, wie ich es haben wollte. Also habe ich mich auch von ihnen abgelehnt gefühlt. Und es ging weiter und weiter. Und wisst ihr, was so krass war? Ich habe wirklich immer wieder so dieses Bedürfnis gehabt, einfach an den Ort anzukommen, wo ich endlich angenommen bin. Und wisst ihr, ich bin rumgerannt, ich habe verschiedene Dinge gemacht, ich habe in Sünde gelebt, ich habe bei Gruppen unterwegs, habe mit Dealern abgehangen, habe mit coolen Leuten abgehangen, einfach aufgrund dessen, dass ich einfach nur dieses Gefühl von angenommen sein haben möchte. Aber was für mich voll krass war, Leute, dass ich einfach in einem Moment zu Gott gegangen bin mit dieser Ablehnung. Und wisst ihr, ich habe all diese Ablehnung genommen, all diesen Schmerz, jedes Break-up, jeden Mobbing, jeden Kommentar, alle Ablehnung, auch wo ich von meinen Eltern abgelehnt worden bin. Und ich habe es einfach zu Gott gebracht. Und ich habe nicht gesagt, Gott, du musst jetzt irgendwas tun, dass mich Menschen annehmen und dieses Gefühl von Annehmen da ist. Sondern diese Ablehnung ist mein Opfer heute an dich. Du musst heute keine Tiere mehr opfern. Halleluja. Jesus ist das Opfer gewesen, das perfekt ist. Aber ich glaube, was wir heute als Generation neu lernen dürfen, ist, dass wir all unseren Schmerz ganz nah an unsere Herzen heranbringen. All die Ablehnung. Und ich weiß, es tut extrem weh, weil ich weiß, woher ihr kommt. Ich weiß bei vielen, was ihr für Familienverhältnisse habt. Ich weiß es, dass ganz viele Leute hier im Raum sind. Ihr habt keinen Vater. Ihr habt so viel Schmerz in eurem Leben. Aber weißt du, was das Beste ist? Du kommst vor Gott und du kommst zu deinem perfekten Vater im Himmel und sagst, ja, ich weiß nicht warum, aber hier nimm's. Er will für dich sorgen. Wenn wir so krampfhaft festhalten, dann können wir nicht empfangen, weil wir die ganze Zeit nur an Ungerechtigkeit festhalten, an dem Leid, was uns angetan worden ist. Aber wir empfangen nicht so, wir empfangen so. Wir lassen los. Und ich glaube, wir sind Menschen im Raum. Du hast Schmerz, du hast Enttäuschung in deinem Leben. Ich weiß nicht warum. Und du wirst heute auch kein Warum bekommen. Aber du kannst loslassen. Deswegen lass uns aufstehen. Und Heiliger Geist, du bist hier. Heiliger Geist ist deine Generation. Heiliger Geist ist eine Generation, die Erweckung bringt. Und ich bete jetzt für die Kraft des Loslassens. Ich bete für die Kraft des Loslassens in diesem Moment, Herr. Da, wo Blockaden da sind, die sich eingeschlichen haben in unser geistliches Leben, sprechen wir wirklich voll hinein, Herr. Es hat keine Autorität mehr. Es hat keine Autorität mehr. Und wir lassen heute los. Und wenn du hier gerade hier bist, du hast die Frage von warum, warum ich? Du hast diese Frage von dem Gott, wie kannst du das nur zulassen? Aber du möchtest heute loslassen. Ich glaube, heute müssen Leute loslassen. Wenn du hier bist und du bist, sagst, hey David, das gilt für mich. Ich will dich einfach einladen. Wir wollen in die Zeit des Gebets und Lobpreises hineingehen. Und wenn du heute loslassen möchtest, dann komm nach vorne, geh auf deine Knie und nimm deinen Schmerz und leg ihn hier vorne hin, vor den Thron des Höchsten. Wenn du hier bist und möchtest loslassen, keine Menschenfurcht, komm, jetzt sind Leute da. Hier ist Enttäuschung da, du möchtest Enttäuschung loslassen. Nach vorne kommen, wir wollen dafür beten. Wir wollen es wirklich hinlegen. Lass uns wirklich ein prophetisches Statement machen. Wirklich ein Statement aus dem alten Leben heraus. Hier sind Menschen da. Du wurdest von deinen Eltern misshandelt. Ich will dir eins sagen, lass es heute los. Hey, vielleicht wirst du niemals die Gerechtigkeit bekommen. Du wirst niemals irgendwie dieses Gefühl haben von Fairness. Aber wir lassen es heute los und wir sagen, Herr, sorg du dafür, sorg du dafür. Hier sind Menschen, du wurdest ungerecht behandelt. Du sehnst dich nach Gerechtigkeit. Ich will dir eins sagen, du findest Gerechtigkeit nicht in Menschen, sondern nur in einem Gott. Wenn du heute hier bist, du bist zum ersten Mal da, du merkst, du bist irgendwie, in deinem Herzen bewegt sich etwas. Hey, komm nach vorne, das ist völlig normal bei uns. Wir sind eine Familie. Wir weinen voreinander, wir trauern voreinander, wir trösten einander, wir sind füreinander da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und das Wichtigste ist immer bei dieser Enttäuschung, die du hast in deinem Leben, Leid, lass es nicht zu, dass es irgendwie so außen vor bleibt, sondern nimm es ganz nah in deinem Herzen und benenne es. Herr, das ist eine Ungerechtigkeit. Herr, das ist eine Ablehnung. Herr, das ist ein Break-up. Da ist eine Beziehung, die auseinandergebrochen ist. Da ist ein Familienverhältnis, was total toxisch ist. Eine toxische Beziehung. Nimm es an dein Herz und benenne es. Jetzt auch in diesem Ort. Vielleicht bist du hinten. Ich will dich ermutigen. Komm nach vorne. Und nimm es ganz nah in dein Herz hinein. Und lass uns doch wirklich vor Gott ehrlich werden und sagen, hey Gott, da gibt's was in meinem Leben. Das ist Schmerz, ich benenne es jetzt. Ich benenne es jetzt. Nimm diesen Schmerz ganz nah in dein Herz hinein. Was wir als nächstes machen, ist, wir legen es wirklich sinnbildlich auf diesen Altar. Wisst ihr, was krass ist? Im Himmel wirst du nur noch Freude haben, wirst du nur noch Jubel haben. Du wirst den Herrn alle Zeit preisen. Aber weißt du, was du im Himmel nicht machen kannst? Du kannst nicht in deinem Leid zu Gott kommen. Das ist dir nur auf der Erde beschränkt. Du kannst niemals zu Gott kommen und sagen, hier ist all dieser Leid und ich lass ihn los. Deswegen ist es so krass, dieses Leid zu nehmen und wirklich Gott hinzulegen. Und wir legen es wirklich, dieses Leid, diese Ungerechtigkeit auf den Altar. Hey, vielleicht wirst du niemals in deinem Leben eine Entschuldigung bekommen. Lass es los und vergib. Und Herr, wir legen es wirklich auf den Altar. Ungerechtigkeit, Misshandlung, wir legen es wirklich auf den Altar. Lügen, Mobbing, Verletzungen, Breakups. Vielleicht kann wirklich das Team nach vorne kommen, auch Gebetsteam. Wir wollen jetzt für die Leute beten. Aber jetzt glaube ich wirklich, dass die Kraft Gottes an diesem Ort ist und dass sie jetzt radikal freisetzt. Wirklich jahrelange Verletzung, sie wird auf einen Moment weg sein. Auf einen Moment. Und Herr, du bist jetzt hier, du nimmst diese Opfer an. Wir legen alles auf diesen Altar und wir sagen wirklich neu aus, Herr, auf diesem Altar, da ist Durchbruch, Herr. Und wir beten wirklich für die Kraft deines Geistes. Dein Geist ist hier, es ist unser Tröster. Und wir beten wirklich für die tröstende Kraft, die jetzt auf einen Moment kommt, Herr, die komplett radikal freisetzt. Menschen, die wirklich jahrelang belastet werden, komplett frei werden in einem Moment, Jesus. Jesus, komm wirklich voll hinein. Jesus, wir proklamieren der Kraft deines Wortes hinein, dass du der bist, der Freiheit gibt, Herr. In deinem Wort ist Freiheit, du bist der Geist der Freiheit und deswegen komm hinein und nimm diesen Schmerz hinein. Wir legen dir alles hin. Komm wirklich voll hinein, Jesus. Jeder Schmerz wird weggenommen werden jetzt in Jesu Namen. Jeder Schmerz hat kein Anrecht mehr. Wir legen es wirklich auf diesen Altar und wir beten wirklich neu aus. Jahrelange Lügen auch. Und ich will euch wirklich ermutigen, Jesus möchte frei werden, machen. Hier sind Leute da, du hast Lebenslügen, von denen du bist nicht wertvoll. Das kommt daher, dass eine Verletzung in dein Leben hineingekommen ist. Eine Verletzung der Ablehnung, die da ist. Gott möchte dich heute befreien von dieser Lüge. Hundertprozentige Freiheit in Jesu Namen, Herr. Wir beten es wirklich aus. Kein Schmerz hat mehr wirklich das Recht, wirklich unsere Beziehung zu Gott zu beeinflussen. Wir legen es wirklich hin. Wir danken dir für Berührungen, die da sind. Jesus, wir danken dir auch für die Kraft, die wirklich jetzt heilt. Wir beten wirklich echt so, dass zerbrochene Relationships auch wirklich echt so einmal niedergelegt werden. Da, wo wir Erwartung hatten, da wir Hoffnung hatten, wo Hoffnung unser Herz auch, ne, nicht erwiderte Hoffnung, unser Herz kaputt gemacht hat, beten wir wirklich, dass unser Herzen heilt. Danke wirklich, dass du kommst mit dem Strom deiner Liebe jetzt hinein. Strom deiner Liebe jetzt hinein. Hey, wenn auch Leiter da sind, du bist Kleingruppenleiter, nach vorne, wir beten jetzt für die Leute. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ein Fluss, der hineinkommt, der wirklich Schmerzen einmal rausspürt in Jesu Namen. Wir schütteln es alles ab. Wir schütteln es alles ab, Herr. Wir schütteln es alles ab. Hier ist noch eine zweite Personengruppe. Du hast mit starken Zweifeln, auch Selbstzweifeln zu kämpfen. Ich will dich auch einladen, einfach nach vorne zu kommen, wenn du Zweifel hast an dem, dass du, ob du gut genug aussiehst, ob Gott dich gebrauchen möchte. Ich glaube wirklich, dass Gott auch wirklich heute von Zweifeln freisetzen will und wirklich Durchbruch schenken möchte. Wenn du hier bist und du hast Zweifel in deinem Leben, hey, lass heute für dich beten. Lass für dich beten. Lass für dich beten. Herr, wir beten wirklich echt so da, wo auch Zweifel hineingekommen sind, aufgrund von unerfüllten Erwartungen, Herr. Wir beten, dass wirklich diese Zweifel abgebrochen werden und dass du wirklich eine feste Zuversicht schenkst, Herr, die wirklich in dir ist, Herr. Die in dir ist, Herr. Die in dir ist, Herr. Danke für Durchbruch heute. Durchbruch, jahrelanger Schmerz, rausgespielt in Jesu Namen.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.